Feminist Time Travel. Time Travel. Time Travel. Time Travel. Hallo, schön, dass ihr dazuhört, heute dabei seid. Das hier ist die erste Folge des Feminist Time Travel Podcast und ich bin Clara Devanche, ich bin Schauspielerin und ich werde euch heute auf unsere erste Zeitreise mitnehmen. Wir machen hier nämlich einmal im Monat eine Reise durch die Filmgeschichte und haben immer neue Gästinnen. Heute haben wir eine ganz besonders tolle Gästin, Lena Hu. Lena Hu!
Danke!
Ja, Lena ist auch Schauspielerin und Moderatorin und Aktivistin und sehr vieles mehr, wie ich auf deinen Social-Media-Profilen und weiteren Webseiten herausgefunden habe. Du bist auch aktiv bei den schwarzen Filmschaffenden und dem Projekt Druck. Werden wir bestimmt über alles noch ausführlich reden können.
Probably so, ja.
Ja, voll schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ja. Und dass ich irgendwie das mit euch hier reinstarten darf. Mega schön, voll die Ehre.
Ja, first one. Genau, Lena, du hast auch einen Film für uns kuratiert, für unsere Filmreihe Feminist Time Travel. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Mhm. Genau, darüber sind wir in Kontakt und wir wollten heute mal ein bisschen mit dir über dein Leben und dein Dasein im Film sprechen. Und deswegen starte ich mal rein mit so einer, ja, netten persönlichen Frage. Kannst du dich an dein erstes Kinoerlebnis oder deinen ersten Film erinnern? Hast du da was?
Ja, auf jeden tatsächlich. Und zwar war das Asterix und Obelix, diese Verfilmung. Also ich kannte die Comics damals schon, yeah, so die Zeichentrickverfilmung auch. War jetzt not a huge fan, aber dann gab es so diese Verfilmung mit echten Menschen und meine Mutter so, yo, that's it, das ist der erste Film, den du dir anschauen wirst. Und ich fand ihn toll.
Also ja, geil.
Ist mit positiver Erinnerung hängen geblieben. Ich weiß noch, dass ein paar andere Kids geweint haben, weil da so ein paar laute Elemente drin waren. Aber so, I wasn't frightened. Ich war schon immer sehr mutig.
Okay, du warst direkt voll on fire.
Ja, ja.
Und war das auch was, wo du relativ früh in deinem Leben irgendwie gesagt hast, ah, Film, das könnte was für mich sein, auch beruflich, das ist irgendwie spannend oder kam das eher später?
Das kam schon später. Also wenn ich jetzt wirklich versuche, da Zahlen drauf zu packen, glaube ich, war dieses Kinoerlebnis so mit 5. Mhm. Weil ich weiß, mit 6 kam so der Grinch und ja, Harry Potter danach. Oder währenddessen, vielleicht auch im selben Jahr, I'm not sure. Aber das sind so diese ersten Kinoerlebnisse meinerseits. Ja. Und deswegen war es so, da habe ich noch nicht das damit in Betracht, also ich habe das noch nicht mit mir verbunden auf jeden Fall, sondern habe es einfach genossen. Ich habe einfach die Geschichten genossen, ich habe die Charaktere und Figuren genossen und fand es einfach toll, so komplett aus meiner Welt rausgeholt zu werden und wo ganz anders reingeworfen zu sein und mein eigenes Leben mal so kurz verlassen zu können. Was dann schon mitgespielt hat, war das, die Freude am Spielen, aber nicht im Film. Also ich habe halt direkt in der Grundschule Theater gespielt, ne? Theater AG, ich glaube, das ist so
der
Main Story, genau. So, ne? Kennt jede Person, die irgendwie was mit Theater, mit Spielen, mit Film oder Impro zu tun hat, whatever, es ist meistens das Theater in der Grundschule gewesen. Und genau, da habe ich in der 3. Klasse die Hauptrolle im Regenbogenfisch gespielt.
Okay, also herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und that's what it ignited. Also so, ne, da habe ich dann so gedacht, okay, ich will das immer machen. Immer. Ich will immer spielen. Ich will immer der Regenbogenfisch sein. Weil ich es irgendwie auch so cool fand, dass, also gerade in der Grundschule, wir haben auch den Hasen und den Igel gemacht, da war ich dann der Igel und das sind ja beides auch
Geschichten. Der Igel ist der Smarte.
Genau! Yeah. You got it, exactly. Heroin und so. Ich habe dann halt auch damals direkt so gedacht, es ist mega, mega nice, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesen Geschichten und dann dieser Identifikation, die andere Leute über mich mit dieser Figur dann jetzt haben, so positive, moralische Geschichten erzählen zu können. Also wo dann später Leute auf mich zukamen und meinten, oh, voll schön, dass du dann hinterher den ganzen Leuten deine Schuppen verteilt hast. Und das habe ich damals dann schon verstanden. So, that wasn't me. So, das war der Regenbogenfisch. Aber es war trotzdem schön zu merken, dass das dann ja mit mir so verknüpft wurde, irgendwie diese positive Welt, die dann damit einherging.
Voll, ja, auf jeden Fall Shoutout an alle Theater-AG-Leitenden, die Schauspielszene Deutschlands beliefern.
Literally.
Mit Nachwuchs.
Without them we would be nothing.
Ja, 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 voll. War das sowas, wo du auch dann schnell irgendwie Unterstützung erfahren hast? Also vielleicht auch abseits von Familie, aber so, du hast schon gesagt, okay, du hast irgendwie vom Publikum gutes Feedback bekommen, von den Lehrenden, die das gemacht haben, wahrscheinlich eh. Aber genau, hast du dich da irgendwie so unterstützt gefühlt in deiner Vorstellung davon, ja, mal so auf der Bühne rumzustehen?
Voll. Grundschule, voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weiterführende Schule hat es komplett aufgehört. Ich bin dann da auf so eine christliche Schule gekommen.
I know.
Ja, und da wurde ich einfach mit hart vielen Isms konfrontiert. Also nicht, dass es die vielleicht nicht auf anderen Schulen auch gegeben hätte, aber da waren die einfach sehr so out front.
Ja.
Die wurden nicht verpackt oder so. Die Leute wussten schon, dass es Sexismus ist oder Rassismus und whatever. Und war denen egal, so ein auf den. Und da gab es ganz konkrete Fälle, wo ich ausgeschlossen wurde von den Schulstücken, die gemacht wurden. Und das eine war immer so heartbreaking. Das Stück hieß Hope. Es ging um Rassismus in den USA. Sie haben schwarze Menschen, Mixed Menschen gesucht. Und weil ich, mittlerweile weiß ich, it's ADHD, ja, aber damals war ich einfach in der Klasse hier und da mal so die Unruhestifterin quasi, einfach nur, weil ich halt gerne mal was geplappert habe oder so, ne, keine Ahnung, so eine Dinge halt, ne, ich hab nie irgendwas krass gemacht. Und dann hat der Biolehrer gesagt so, ja, aufgrund halt deines Sozialverhaltens und so kannst du an dem Stück nicht mitnehmen. Und ey, ich würde schon fast sagen wollen, so rate mal, wie viele schwarze Personen auf unserer Schule
ja,
waren.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so, schwarze Personen, aber nicht diese eine nervige und jetzt haben wir auch keinen mehr übrig.
Like as in literally, also wir waren irgendwie so, zu dem Zeitpunkt waren die, es gab so zwei andere, es war so ein Geschwisterpärchen, das weiß ich immer, dachte mir, oh cool, die sind zu zweit, weißt du, so die gab es, aber die waren zu dem Zeitpunkt dann schon graduated, also nicht mehr da. Es gab damals in der 5. Klasse, als ich eingeschult bin, auch noch eine schwarze Person mit mir in einer Klasse und die haben uns gesagt, sie haben uns sogar beabsichtigt in eine Klasse getan, so, wo ich mir gedacht habe, das ist nice, also it's positive racism, I guess, Schaff-Community, yay, ne, aber actually, so, ne, nimmt einfach mehr Leute auf in eure Schule. Anyways, zu dem Zeitpunkt, das war 8. Klasse, also I was basically the only one, es gab noch so zwei andere unter mir, aber habe ich auch nie gesehen, so, aber I knew they were there, auch die waren nicht im Stück. Moral of the story, the whole cast was blackfaced.
Wow.
Ja. Also da keine Unterstützung. Ich wurde aktiv exkludiert so. Und dann kommt noch hinzu, dass so in der 9. und 10. Klasse, wo es dann so anfängt mit diesen Jobcenter-Personen, die so kommen und in deine Schule und dann sagen, hey, was willst du werden? Hier können wir gucken.
Warte mal, das ist bei mir, glaube ich, nicht passiert. Also,
crazy.
Da kommen Leute vom Jobcenter.
Ja.
Aber wieso vom Jobcenter?
Vielleicht auch Agentur für Arbeit. Ich kann die nie auseinanderhalten. Und ich weiß nicht, ob das früher anders hieß.
Ich glaube ja.
Aber so ein Ding.
Egal,
halt.
Moving on.
Genau, moving on.
Wir sind nie arbeitslos.
Ähnlich. Ja, aber auf jeden Fall so eine Leute halt, ne, vom Staat, sagen wir mal, die sich darum kümmern, dass halt irgendwie junge Menschen an Ausbildungsplätze oder Studienplätze kommen, auf die sie Bock haben. Da wurde ich halt gefragt, was ich machen will und ich so richtig confident, ich will Schauspielen, ne? Und da haben sie mich so angeguckt und meinten so, nee, willst du nicht, so, doch. Und die so, nee, Schauspielen wie dich gibt's in Deutschland nicht, so, wie stellst du das denn vor? Dann machst du diese Ausbildung und hast halt keine Arbeit und so eine Sachen und ich so, Und dann ging mir das nochmal durch den Kopf, Schauspielende wie dich, so wie dich, gibt es hier nicht. Und habe ich überlegt, so, warte mal, Pfefferkörner, Schloss Einstein, okay, right, actually they're right. So, ich sehe mich nicht wirklich in den Medien. Bestimmt gab es auch früher mal hier und da Mini-Ausnahmen, aber die waren so mini, dass das einfach nicht aufgefallen ist. Also du hast, oder ich habe mich einfach nie repräsentiert gefühlt oder gesehen. Und deswegen habe ich es voll geglaubt. Und es ist einfach, es bricht mein Herz so oft, weil ich mir so denke, mein Leben und meine Karriere hätte so anders ausgesehen, wenn ich mit 16 die Entscheidung getroffen hätte, so okay, ich gehe jetzt an eine staatliche Schauspielschule, ich versuche es. Ganz egal, dass die mir alle sagen, so ich sollte es nicht machen und nicht versuchen. Aber ich habe halt auch damals angerufen in Dortmund und gefragt, also hey, da waren diese Leute bei mir an der Schule und die haben gesagt, dass sich das nicht lohnt und dass ich es gar nicht versuchen brauche. Stimmt es? Und die so, ja, haben mir dann noch das N-Wort reingedrückt. Ja, stimmt.
Okay, wow.
Und ich so, okay, dann I guess it's
dann
true.
Dann halt nicht.
Genau.
Ja, krass. Ja, shit, man. Sounds tough. Ich finde gerade so, also du hast dann ja auch noch mal was studiert, also du bist dann eben nicht an die staatliche Schauspielschule gegangen, sondern hast angefangen zu studieren. Würdest du sagen, das ist schon auch irgendwie stark dadurch ausgelöst worden, dass diese Kommentare gemacht wurden?
Wie meinst du jetzt?
Also, dass dir halt gesagt wurde, so, nee, so Schauspieler wie dich gibt's halt
dass
nicht.
Dass ich dann ins Studium gegangen
ja,
bin.
Ja, genau, dass du halt nicht Schauspiel studiert hast oder war ja, das dann safe. Auch irgendwie weg? Ja.
Nee, das safe. Also, es ist auf jeden Fall, das ist eine komplette, wie sagt man, Aktion, Reaktion yeah. Geschichte so. Dass, es war ein sehr fester Plan. Und dadurch, also ich habe halt auch von zu Hause, muss ich sagen, jetzt nicht so den größten Support bekommen zu dem Zeitpunkt. So, meine Mom hat auch gesagt, brotlose Kunst, don't yeah. do it. Aber sie hat es natürlich nicht auf meinen Phänotyp bezogen. So, yeah. ne? Sondern meinte halt einfach so, any type of artistry, like, don't do it. Ne? Meine Mom kam auch aus schwierigen Verhältnissen, hat selbst nie Geld gehabt. So. Also ich verstehe auch, woher das kam.
Yeah.
Ne? Oder woher das kommt, wenn Eltern sowas sagen irgendwie. Ne? Ist ja alles nur Schutz. Aber trotzdem war es dann so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte, mich dann wirklich dazu zu entscheiden, nicht diesen Weg einzuschlagen, war, dass ich zweimal oder sogar öfter, weil ich kann mich ganz konkret daran erinnern, 9. und 10. Klasse und an 11. bis 13. erinnere ich mich gar nicht mehr, ob diese Leute dann noch ja. kamen oder ob das dann wegfiel so. Aber da hat es extrem was in mir ausgelöst, weil ich halt vorher auch die Schule wechseln wollte. Falls ich halt nicht angenommen werde, so dann wäre ich auf eine andere Schule gegangen. Und es hat mich so demotiviert, dass ich einfach gesagt habe, fuck it, ich bleib dann einfach auch hier auf dieser Schule, ich mach weiter das Abi, so whatever, ja, fuck it all, fuck
ja,
it
krass.
All. So.
Ey, das macht halt echt so viel aus, ja. weil bei mir war es quasi genau umgekehrt, dass ich war auch in Bielefeld, das ist die ominöse Stadt, über die wir hier reden.
Stimmt, I forgot,
in der Laborschule. In Bielefeld, in der Laborschule, ja. genau, deine Schule wurde auf jeden Fall geschadet.
Ja, aus gutem Grund, hey, aus gutem Grund.
Und die Laborschule oder auch dann das Oberstufenkolleg sind halt super unterstützend, was halt deinen individuellen Weg angeht und irgendwie da ist auch so ein Verständnis dafür davon, so nicht jeder muss studieren. Und genau, ich hatte irgendwie, glaube ich, auch diesen Wunsch, irgendwie Schauspiel zu machen, hatte natürlich auch diese Angst, aber wurde dann halt in der Oberstufe mega viel darin unterstützt.
Voll gut.
Hab halt Theater gespielt mit Leuten, die dann halt an staatliche Schauspielschulen vorsprechen gegangen sind. Und ich war so, das kann man machen.
Ja.
Das ist so ein Beruf. Man kann da hingehen und dann lernt man was. Das war mir alles nicht klar. Ich dachte, man wird auf der Straße entdeckt. So, ne?
ja, das dachte ich aber auch. Also so, there was two ways.
Ja, voll. Und also wenn, ehrlich gesagt, wenn ich nicht auf dieser Oberstufe gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht.
Ja.
Und das ist schon, also weil man denkt so, ja, es ist ja nur die Schule, dann machen eh alle Abi und dann guckt man. Mhm. Aber die Leute, mit denen du Abi machst, das ist schon
ja, ist tough. Genau so, ne? Sozialisation oder Sozialisierung, whatever the right word is.
Von denen.
Es macht halt viel aus, ne? Also wenn du halt umgeben bist von Leuten, die auch sagen, ich sehe dich da drin. So, ja, mach das. Auf jeden. So, dann ist es, glaube ich, ein viel einfacherer Schritt, so da, ja, auch diese Kraft zu sehen. So, okay, fein. Ich mach das jetzt. So, ich mach das jetzt. Auch wenn da dieses Mini-Risiko ist, ne?
Ja.
Trotzdem lohnt es sich dann irgendwie, weil man dann so ein bisschen Rücken hat, I guess.
Auf jeden Fall. Und nur weil wir gerade bei Bielefeld sind und ich da halt, also ne, da gab es ja auch das Stadttheater und ich war zum Beispiel am Alarmtheater, aber so diese außerhalb der Schule Theatererfahrungen, hast du da auch irgendwo angedockt oder war das irgendwie zu weit weg?
Also Theaterlabor war das Einzige, wo ich hier und da mal am Start war.
Shoutout auch ans Theaterlabor.
Ja, finde ich auch geil, genau. Immer noch bis heute so. I love them. Ich habe aber nie, also ich gehörte nie ins Ensemble. Kein Ensemble habe ich hier reingehört. Und das ist auch irgendwie okay. Also das bedauere ich jetzt gar nicht, weil ich schon das Gefühl habe, auch das Theater live wäre nicht meins gewesen. Also deswegen jetzt auch, it's fine, so, dass ich da jetzt nicht reingekommen bin. Was aber schon immer so im Hinterkopf mitgerungen ist, ist, dass falls ich irgendwie, also ich wollte trotzdem in dem Kontext irgendwie sein. Es war immer klar, so kulturnah möchte ich arbeiten. Da habe ich mir gedacht, falls ich irgendwie in dieser Theaternähe bleiben will, vielleicht ist das sowas wie so Setdesign oder Maskenbild.
So drumherum,
genau. Aber da habe ich auch, also diese Zugänge, es hat nicht funktioniert. Es gab ja irgendwie nur so eine Ausbildungsstelle am Theater oder so dafür. Ich erinnere mich nicht mehr an die Zahl, aber es war, ich glaube, eins.
Okay.
Vielleicht zwei, aber ich
amazing.
Glaube, eins. Und I didn't even try. Also ich habe es nicht mehr versucht, weil da dann wahrscheinlich auch aufgrund dieser Erfahrung davor so der Glaube an mich selbst so gering war, dass ich mir so dachte, ja, eh nicht. Ne? Wenn es einen Platz gibt, so, what are the chances?
Ja, voll.
Genau.
Ja, speaking of kulturnah, also Kultur, du bist kulturnah unterwegs. Das hast du auf jeden Fall gut hinbekommen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, dass du einfach unfassbar viele Dinge tust.
Ja.
Ich habe jetzt auch dann nochmal über dich gelesen, dass du auch ein Buch geschrieben hast.
Ja.
Machst du all diese Sachen auf einmal oder alle hintereinander oder You know, Work-Life-Balance, kennst du das?
There is no such thing. It's just Work-Work-Balance.
Yeah, yeah, yeah.
Und halt ADHD. Also mittlerweile weiß ich, wo es herkommt. So, schau dann an meine Therapeutin so auch, ne? Weil ohne die Diagnose von ADHD wüsste ich einfach nicht, dass da halt auch so dieser Drang des Schaffens so herkommt und dass immer so konstant Impulse irgendwie aufgenommen werden, ich irgendwie verarbeiten will und muss und so. Von daher glaube ich, ist es gut, dass ich eben diese, wie sagt man denn, Channels sozusagen gefunden habe, wo ich das rauslassen kann.
Ja.
Weil sonst, I don't know what I would be doing. Also mit all dieser Energie und diesem Willen und Drang nach etwas schaffen und kreieren und so. Und aber nicht die Möglichkeit zu haben, das irgendwie zu monetarisieren und da noch irgendwie mit zu leben. Also manchmal habe ich schon noch so ein paar 9-to-5s on the side. Zum Beispiel habe ich jetzt über die Berlinale auch für die Berlinale gearbeitet und da Social Media gemacht. Mhm. Und das war halt auch so eine 30-Stunden-Woche eigentlich. Und es wurde aber zu so einer 60-Stunden-Woche, weil Berlinale Times und so. Und das dann zu kombinieren irgendwie mit den anderen 30 Jobs, die ich noch so habe und den Passions, die ich noch so habe, das ist dann schwierig. Und da frage ich mich dann auch, okay, ich muss irgendwie eigentlich sowas wie eine Work-Life-Balance finden, weil it's not healthy. Also so, ich will auch nicht ausbrennen oder so. Und genau, dann so krass über meine Ressourcen körperlich auch zu gehen, das funktioniert einfach nicht my entire life, glaube ich.
Yeah.
Und deswegen ist ein guter Punkt. Ich möchte mich trotzdem nicht zu hart spezifizieren. Also ich habe schon ein paar Mal so mit so Mentoring People, sage ich mal, gesprochen. Und es kommt immer wieder der Ratschlag, so dance it down.
Ja, ne? Such dir was aus. Mhm. Die Leute sind auch verwirrt, wenn du zu viele unterschiedliche Sachen machst. Ja. Die wissen nicht, was du ihnen anbietest, Lena.
Genau, immer fokussier dich, genau. Und dann komme ich immer und sage so, nein, sorry, aber that's German as fuck. Yeah. Guck mal in die Staaten, die Leute machen alle mindestens drei Sachen, das gehört da zum guten Ton auch irgendwie, weißt du?
Es ist ja auch nicht anders möglich.
Ja.
Also ne, man muss andere Jobs machen und entweder man macht die halt öffentlich oder man macht sie, I don't know, heimlich.
Ich weiß irgendwie auch einfach. Erzähl niemandem, dass ich auch Social Media mache.
Ja, genau. Was einfach irgendwie, ja, total weird ist.
Ja, voll. Ja. Genau. Und deswegen, habe ich es einfach dann direkt so.
Ja. Aber hast du so, also sowas wie so ein normaler Arbeitstag ist für dich wahrscheinlich gar nicht möglich zu beschreiben. Da sind
so
viele Sachen.
Gibt's nicht. Ja, gibt's einfach nicht. Also was halt aber ein guter Punkt ist, um daran anzuknüpfen, ist, dass es halt schwierig ist mit all diesen verschiedenen Dingen, die so gemanagt werden müssen, da auch die Zeit für zu finden. Mhm. Das ist ja gemerkt. Jetzt in Zusammenarbeit mit der Auswahl des Films und der Kuration. Mhm. Ich merke dann einfach, manchmal komme ich dann an so Grenzen. Ich setze dann Deadlines für mich selbst und schaffe es aber selber nicht, sie einzuhalten, weil dann andere Deadlines auch irgendwie überkreuzen und und das wird dann schon echt hektisch manchmal on my own side und auch unangenehm, weil ich möchte anderen Menschen gegenüber auch nicht vertrauenswürdig, sondern was ist ein...
Verlässlich.
Danke. Verlässlich, genau. Ich möchte verlässlich sein, weil ich weiß, ich bin an sich verlässlich.
Mm.
But I'm also neurodivergent, I now know. Und das muss ich noch ein bisschen besser verbinden. Also so, ich habe diese Erleuchtung erst seit einem Jahr, klar.
Ah, du hast die Diagnose erst vor einem Jahr.
Genau, genau. Und oder sogar ein bisschen kürzer. Ja. Und deswegen braucht es, glaube ich, einfach noch ein bisschen da mit dieser Klarheit auch Entscheidungen besser treffen zu können. So, it's getting better.
Hast du irgendwie so Tools bekommen oder hat sich so seit dieser Diagnose für dich das Arbeiten irgendwie verändert? Oder hast du was verändert?
Nö.
Nö.
Honestly,
just
nö.
All same.
Ja, it's all the same. Das Einzige ist halt mein Verständnis dazu. Und dass ich die Möglichkeit habe, das jetzt auf der Basis hin zu reflektieren. Aber ich habe noch nichts konkret geändert, weil ich die Möglichkeit, also ich hab so im Kopf, dass diese Möglichkeit, etwas zu ändern, erst kommen kann, wenn sich auch andere Kontexte auch ändern. Mhm. Also gerade lässt mein Leben das auch nicht zu, potenziell anders an Sachen ranzugehen, weil ich eben diese ganzen Verpflichtungen noch habe. Aber ja, best case wäre, dass sich so ein paar Dinge entschleunigen und entzerren und dann kann ich da auch besser oder mit anderen Tools, die ich irgendwie gehört habe oder die aus der Therapie rausgekommen sind, die auch besser nutzen. So.
Yeah.
Aber gerade, nee.
Es ist ja auch voll oft eher so eine Möglichkeit, so ein bisschen softer zu sich zu sein und einfach zu verstehen, dass man eben sich vielleicht mal nicht meldet oder Sachen nicht schafft. Unter anderem, weil es zu viel ist, aber irgendwie, wenn man dann eben noch so eine extra Diagnose obendrauf bekommt, macht es halt auch nicht alles leichter. Hast du so Phasen, ob jetzt durch ADHS oder regulär, in denen du irgendwie dich super blockiert fühlst oder gar nicht kreativ arbeiten kannst? Oder kommt das einfach zu dir?
Nö, die Phasen gab's auch. Ja, ja, ja. Also ich würde es auf jeden Fall konkret auf so Depression schieben. Depression Fair. Kommt in Waves bei mir. Also ich weiß, es gibt auch Menschen, die haben immer in Anführungszeichen Depression. I'm blessed to not be like that. Das ist also sau anstrengend, in diesen Phasen allein zu sein. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, wie es ist, immer in diesem Modus zu sein. So. Und ja, wenn ich da drin bin, dann kreiere ich auch nicht. Auch wenn ich weiß, dass manche Leute sagen, aber da entsteht doch dann die beste Kunst. Lalalala.
Ich so, weiß sorry. Nicht. Ja.
Aber
ja.
Nein, so, I just wanna cry and not wanna be here. Also,
ja, das ist ja auch so ein ganz merkwürdiger Druck, irgendwie zu sagen, du bist gerade an einem Tiefpunkt.
Ja.
Und total verletzlich und da ja. musst du jetzt aber deinen künstlerischen Wert draus ziehen.
Ja.
Also nein. Ist auch ein bisschen pervers irgendwie.
Genau, voll. Das
also
ist
wenn,
halt so Trauma-Porn.
Gerne, also wenn es ja. Leuten hilft, so auf jeden voll. Fall. Aber dieser Anspruch.
Das zu müssen. Ja. So, einfach nein. Und ganz konkret, ich habe auch vor anderthalb Jahren ungefähr meine Mom verloren. Und da ist halt auch nochmal extrem Depression ausgebrochen. Und da habe ich dann mich auch komplett aus Social Media zurückgezogen und erstmal so anderthalb, fast zwei Jahre nichts gepostet, weil ich mir so dachte, jetzt so Selbstdarstellung und sich verkaufen, so nee, ich fühle es einfach null. Und auch ich immer gejournalt, immer geschrieben, ja. deswegen auch dieses Buch, was existiert einfach, weil ich immer Poesie, immer viele Gedanken und Emotionen einfach automatisch in so Gedichten festgehalten. Das ist komplett gestorben. Und ich weiß, das ist noch irgendwo, aber ich muss das wieder ausgraben. Also ich habe tatsächlich meinen Bezug zu meiner Poesie komplett verloren durch den Tod ja, meiner Mom. Ich glaube, wie gesagt, das ist nicht weg. Ich würde da wieder hinkommen. Aber gerade sind es noch so zu unangenehm, in Anführungszeichen, zu traumatische, vielleicht auch zu traurige Emotionen. Und ich habe zu viel Angst, dass mich das wieder in die Depression schmeißt, aus der ich mich ja sehr hart herausgearbeitet habe. So. Und deswegen ist es fein, dass ich gerade sage, ich habe da diesen Zugang nicht. Und ich lasse den auch erstmal zu. Und wenn die Zeit kommt, dann öffne ich das wieder. Und dann kann ich mich auch mit dieser Pandoras Box beschäftigen. So. Und dann ist vielleicht gerade ein Zugang zu irgendeiner anderen Expression ja. blockiert oder hab da nicht so den Zugang zu. Und ich finde, das ist fein. Und da komme ich jetzt auch nochmal darauf zurück, sozusagen, dass es für mich einfach nur so ein Mehrwert ist, in meinem kompletten Leben viele Dinge zu machen und zu haben und da so ein Standing auch ja. mitzutragen, weil sonst wäre mir das ja nicht möglich.
Ja.
Also sagen zu können, okay, jetzt spiele ich gerade nicht, weil ich die Rollen nicht bekomme. Ich sende zwar Castings, aber ich kriege die Rollen nicht. Naja, gut, da habe ich immerhin die Zeit, auf Bühnen zu stehen und Poetry zu lesen oder Slams zu machen, whatever it is. Ja. So, ne? Das ist halt irgendwie nice, diese Möglichkeiten zu haben. So, ne? Oder das mit Moderation aufzuwiegen, whatever. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur das Spielen hätte und nur da irgendwie so meinen Ausdruck raus oder reinstecken könnte, dann wäre ich auch extremely depressed, weil du kennst es ja auch. Yeah. The roles you want, you're not getting them like that. Ne? Und auch die Projekte, in denen du gerne mitarbeitest, so, es ist immer einen Hustle und du weißt nie, ob du die bekommst. Und wenn du dann halt irgendwie vielleicht mal ein halbes Jahr kein Projekt gedreht hast und keine andere Form hast des Ausdrucks, so, dann frisst es dich ja innerlich einfach auf, würde ich behaupten.
Voll. Ich muss sagen, es war auch für mich so total augenöffnend, dass ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich gerade nicht spielen kann oder nicht spielen darf, je nachdem, wie man das jetzt betrachtet, dann ist das eine Chance, was anderes Schönes zu machen, zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. Wenn man für Sachen bezahlt wird, noch besser. Also muss man sich natürlich auch immer leisten können. Ne?
Safe.
Aber ich bin da auch irgendwie total dankbar, dass ich einfach mich für mehrere Dinge interessiere
ja.
und nicht angewiesen darauf bin, zumindest nicht bis in die letzte Instanz darauf angewiesen bin, dass jemand kommt und sagt, ja, hey, ich finde dich toll, komm, ich drehe jetzt einen Film mit dir in der
ja,
Hauptrolle.
Toll.
I mean, und ne, vielleicht passiert es ja auch nie. Also
ja.
das ist, glaube ich, diese Perspektive,
Could
die man
be.
Dann
ja.
irgendwann merkt, so ja, man dreht wahrscheinlich mal, aber vielleicht kommt diese Sache, die da man da als Durchbruch bezeichnet, auch nie. Was machst du dann mit deiner Zeit jetzt? Unabhängig von irgendwelcher Selbstverwirklichung, sondern
ja.
wirklich, was machst
ja.
du in der Zeit
Voll.
Dazwischen? Und ja, dafür ist diese Art von Output irgendwie auch voll schön.
Ja, und auch dieses breite Aufstellen vorher, weil es sichert ja auch einfach deine Zukunft so, ne, in dem Sinne, ne, wenn du halt weißt, okay, du hast halt irgendwelche anderen Dinge, auf
ja.
die du zurückfallen kannst, so, die dir auch irgendwie Spaß bereiten, aber die halt auch einfach deine Miete bezahlen, so, also you can
ja.
survive with that. Das finde ich ist, glaube ich, also essentiell eigentlich in unseren Positionen, wo man halt irgendwie so ein Verlangen oder so ein Longing auf was anderes hat, aber ja, sich anderweitig noch verwirklichen möchte. Weil ich auch das Gefühl habe, eigentlich gehört das auch irgendwie alles zusammen.
Yeah.
Also ne, das Spielen, klar, ist irgendwie so the most obvious type of expression von mir. Also so einfach, da kann ich ziemlich leicht in den Ausdruck gehen und mich in andere Gefühlswelten einfach fallen lassen und komplett mal aus meinem Leben so aussteigen. Genauso wie damals bei meinem ersten Kinofilm, I guess. Und beim Poetry-Schreiben selbst ist es aber so eine ganz enge Verbindung mit mir. Also nicht so dieses Stepping away, sondern Stepping right in.
Mhm.
Und dem irgendwie auch ja Gefühl und Ausdruck verleihen. Und ich finde, das Moderieren ist nochmal so eine ganz andere Form der Expression, weil es so Framing ist und es dir oder mir Macht gibt, bestimmte Narrative und bestimmte Gespräche und Themen und Diskurse führen zu können, die ich irgendwo vermisse.
Ja.
Wenn ich selber halt eben moderiere, genau.
Ja. Gibt es was, wo du sagen würdest, oder was wozu du auch raten kannst, du sagst, das inspiriert dich irgendwie, das bringt dich in der Kreativität? Hast du da so Taktiken oder ist das Freestyle?
Ja, mein Impuls sagt Freestyle. Ich überlege gerade, ob das stimmt. Also, mache ich nicht vielleicht doch irgendwelche Dinge? Naja, also wenn ich es überlege, auch wenn ich in guter Gesellschaft bin, also mit Friends, die auch in irgendeiner Form kreativ sind, irgendwas machen, dann entsteht auch sehr schnell was. Egal, ob es dann irgendwelche Serienskripte auf einmal sind, die man sich so gefühlt aus dem Arsch gezogen hat, weil es sind dann so immer weiter dran arbeitet, bis man dann zum Filmfest München eingeladen wird bei der Produktionsallianz und dann da diesen Serienpitch vor so Produzentinnen halten darf. Also mega geil. Sowas passiert dann halt irgendwie, einfach weil man sich gut versteht und einen guten kreativen Vibe so zusammen hat. Also ja, ich würde halt sagen, ja, Community. Also so die richtigen Leute um dich rum haben, das hilft schon, glaube ich, Kreativität zu fördern und auch ans Licht kommen zu lassen, weil ganz oft sind wir ja auch kreativ und das kriegt nie jemand mit und das ist auch fein. Also ich habe auch nicht den Anspruch, dass alles, was ich irgendwie kreiere, so sein Spotlight bekommen sollte. Mhm. Wie gesagt, viele Sachen mache ich einfach nur so für mich irgendwo. Aber ja, ich würde natürlich lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich möchte auch, dass das Diskurse anfacht und so weiter und in die Welt hinausgeht und irgendwie Leute dazu anregt, auch irgendwie sich auszudrücken. Ah ja, deswegen andere Kunst. Obviously.
Yeah.
Andere Kunst ist auch immer der Impuls. Egal, ob es ein Song ist, ob es ein Gedicht ist, ob es eine Serie, ein Film, irgendwie eine Doku. Eine andere Form von Ausdruck lässt in mir den Wunsch hochkommen, dass ich mich jetzt auch ausdrücken will. Ja.
Du kuratierst ja auch das Black Gay Special für Interfilm oder hast es zumindest in der Vergangenheit getan. Und wir haben dich auch bei Feminist Time Travel als, ja, schon als schwarze Filmschaffende, als Kuratorin angefragt, irgendwie eben mit auch einem Fokus darauf. Wir hatten ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Du hast jetzt in der letzten Woche oder am letzten Wochenende sehr, sehr viele Filme geschaut, nehme ich an, um das auszuwählen.
Ja, über 20.
Ah, ja. Kurzer Werbeblock am 16.04. zeigen wir von Feminist Time Travel zusammen mit Lena im Passage-Kino Home Shopper's Paradise von Nancy McGranachy Quay.
Yes.
Und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr alle vorbeikommt.
Ja, kommt alle vorbei, auf jeden Fall.
Ist ein super
Film. Genau, ist ein super Film. Ist richtig, richtig sweet. Mit einer nicen Message, nicer Cast, geiles Skript, geile Texte. Also ja, I can only say come. Und best case, bleibt dann auch zum so kleinen Artist-Talk danach.
Ja.
Und stellt ein paar Fragen.
Ja, also du bist da ja schon super verwurzelt in der Community mit mehreren Projekten. Du bist auch bei den schwarzen Filmschaffenden aktiv. Warum ist das wichtig? Ich weiß es. Nein, aber so würdest du es formulieren. Warum ist das wichtig, sich da irgendwie mit einer Community oder eben auch mit seiner Community vielleicht gerade im Film oder in der kreativen Arbeit zu vernetzen? Was gibt dir das?
Also, it's my survival net, honestly. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich bin auf die schwarzen Filmschaffenden damals aufmerksam geworden über Instagram. Das ist jetzt auch schon irgendwie 4 oder 5 Jahre her oder so. Und das war für mich ein ganz, so ein mind-blowing Moment, honestly, weil wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich hatte irgendwie so diesen tiefen Glaubenssatz in mir verankert. Uns gibt es nicht und uns braucht es auch nicht. Und auch wenn ich an dem Zeitpunkt dann schon so diesen Leap of Faith genommen habe und gesagt habe, okay, ich hatte diesen Traum und ich habe ein bisschen Theaterpädagogik studiert und so, da dieses Jahr Grundausbildung gemacht und dann gemerkt, ich will die Pädagogik nicht haben, weil I wanna play und so. Und dann bin ich nochmal kurz in die USA, habe da TV und Camera Acting studiert Und danach war das. Und das heißt, ich habe dann schon so diesen Willen gehabt und so diesen neuen Mut auch und gedacht, okay, ich mache das auf jeden Fall, Schauspiel. Aber ich habe mich sehr alleine gefühlt, weil dieser Glaubenssatz halt noch da war, ne? Von wegen so, okay, wo soll ich anfangen? Und durch die schwarzen Filmschaffenden habe ich so eine Handvoll oder mehr, eigentlich so zwei Hände voll an Menschen dann gehabt, die mir sehr schnell was gesagt haben, die ich so geklockt habe in den Medien und auf einmal im TV und im Film. Und gedacht habe so, okay, wow, there is actually a whole generation oder mehrere Generations before me, die schon sehr viel Arbeit geleistet haben, dass wir sichtbar werden. Dann habe ich natürlich erstmal gespannt zugeguckt, gesehen, was machen die denn so. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, hey, ich glaube, ich würde voll gerne mithelfen, dass wir sichtbar sind, ne? Das hat natürlich alles gedauert, bis es dann irgendwie seinen Form gefunden hat, sage ich mal. Aber ohne diese Connection hätte ich mich sehr, sehr allein gefühlt und hätte, glaube ich, auch nicht diese, wie sagen wir nochmal, wenn man Confidence auf Deutsch.
Selbstbewusstsein.
Danke, ja, ja, genau. Hätte ich, glaube ich, nicht dieses Selbstbewusstsein gefunden, um überhaupt diesen Schritt zu gehen, es wirklich in die Tat umzusetzen. Auch wenn ich es mir dann vorgenommen habe. Ich glaube, ich wäre bestimmt wieder an diesen Glaubenssätzen gescheitert, hätte ich nicht so diese positiven Vorbilder gehabt und dann auch ins Gespräch gekommen. Also ich habe dadurch dann von Workshops mitbekommen, dadurch habe ich dann Benita Bailey kennengelernt und dann mit ihr gequatscht und dann meinte ich so, voll allein gefühlt, so, ja, don't worry, so, ne, ich glaube, das ist all unsere Experiences und whatever, whatever. Was ich damit sagen will, ist, da kamen dann so MentorInnen, Tyron Ricketts auch, den habe ich auch irgendwann auf irgendeinem Event gesehen und dann habe ich mich einfach so Mut zusammengenommen und meinte so, hey, du hast vorhin auf der Bühne gesagt, man soll mutig sein und die Dinge einfordern. Ich suche nach einem Mentor.
Okay, wow.
Ich so, could it be you? Weißt du, ich hatte so ganz schlechte, am selben Tag gedruckte Visitenkarten auf so einer Pappe, weißt du, so vorne so ein Foto draufgeklebt, hinten dann so meine Dings und hab so mit übelst viel Scham dann so gegeben, so, hey, Tyron. Und er meinte dann so, ey, ja, so diese Karte ist so wack as hell. Aber du bist sympathisch und ja, gefällt mir, dass du so diesem Lieb gefolgt bist.
Ja. Yeah.
Lass mal E-Mails austauschen. Und daraus ist dann halt schon auch ein Kontakt erfolgt, so, ne? Der jetzt nicht so ein super closes Mentoring, man muss irgendwie jede Woche telefonieren, aber halt so, keine Ahnung, jedes halbe Jahr checkt man mal so ein, trifft sich auf einen Kaffee oder eine Limo oder whatever. Und sowas braucht's, finde ich, um überhaupt das Gefühl zu haben, es gibt einen Zugang in die Branche. Und ich glaube, das hat jede Community, dass es so bestimmte Menschen gibt, die als VorbilderInnen agieren und dann durch diese Vorbildfunktion auch so eine gewisse Hoffnung schüren bei einem selbst, die einen dann motivieren, auch weitere Schritte zu gehen. Weil ich meine, im Endeffekt ist ja auch dieses Business einfach so ein Business von dranbleiben. Abgesehen von den ganzen strukturellen Bullshit-Geschichten, die vorliegen. Aber ja, wir müssen halt auch konstant dranbleiben und uns konstant vernetzen. Und ich hätte nicht gewusst, wo ich mich vernetzen soll und mit wem, hätte ich nicht mit diesen Menschen gesprochen, aus meiner Community heraus, ne? Die sich mit meinen Problemen und meinen Glaubenssätzen, diesen negativen Glaubenssätzen, ja auch identifizieren konnten und da vielleicht dann teilweise auch schon drüber hinweggekommen sind. Mit Menschen, die auf meinem selben Level sind, sage ich mal, tut es natürlich auch voll gut, sich da auszutauschen über die Hindernisse und Hürden, denen wir immer wieder entgegenkommen. Und wie wir sie dann gemeinsam, sag ich mal, versuchen zu überschreiten. Und genau, also deswegen würde ich sagen, es ist so mein Safety Net, meine Community. Und each one teach one, ich weiß nicht, sagt hoffentlich allen Menschen da draußen irgendwie was. Jetzt nicht als Verein, den es ja auch gibt in Berlin, sondern einfach so vom Motto her, ne? Das ist so dieses Geben- und Nehmen-Prinzip. Wenn du was bekommst, dann gibst du auch zurück. Und da ich ja auch profitiert habe aus dieser Community, möchte ich der Community eben auch wieder zurückgeben, weil ich schon immer dieses Prinzip von Gatekeeping auch extrem gehasst habe und ich auch immer wieder das Gefühl habe, dass das auch in vielen unserer Communities so ein bisschen das Problem ist, dass wir noch nicht in diesen Positionen sind, wo wir wirklich EntscheiderInnen sind auch und irgendwie dann Türen öffnen können für Leute aus unseren Communities. Aber ja, da versuche ich halt einfach so Türen selber zu bauen. Weißt du? Sitzt da so mit Hammer und Meißel und schlag in so eine bestehende Wand halt einfach dann eine Tür rein.
Ja.
Es braucht manchmal seine Zeit, so 2 Jahre oder 3. Aber irgendwann ist diese Tür dann da und dann baller ich die auf, weißt du, für uns.
Das heißt, du bist selber vielleicht auch schon eher eine Mentorenperson geworden oder könntest es sein für andere Leute oder fühlst du dich noch als Küken da?
Kennst du TNT, XTNT?
Nein, Lena, erzähl mir doch mehr darüber.
Ja, aber die schreiben tatsächlich auch so ein Programm aus für so marginalisierte Mentees und MentorInnen. Und ich habe mich da vor 3 Jahren mal beworben als Mentee. Und da war ich wirklich noch in ganz anderen Positionen. So, ich hatte nicht mein eigenes Medienprojekt. Also, das hattest du, glaube ich, kurz einmal erwähnt, Druck. Was halt so ein Syndikat aus verschiedenen progressiven Medienhäusern oder eben auch freischaffenden JournalistInnen und AktivistInnen und whatever ist, um sich zu vernetzen, um auch progressiven Stimmen in dieser doch sehr von Rechtsdruck befeuerten Medienlandschaft irgendwie so ein bisschen standzuhalten oder Gegenwind zu leisten. Genau, da gab es das noch nicht, da gab es die BIPOC Alliance noch nicht, was ja auch so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Initiativen ist, wo ich dann die schwarzen Filmschaffenden mit 2 Kolleginnen von mir, einmal Jess Mukeba und einmal Jessica C., vertrete. Und also genau, das hatte ich da noch nicht in meinem CV und auch diese Möglichkeit noch nicht, die Leute noch nicht getroffen. The Black Gaze gab es auch noch nicht. Also so einige Dinge, die in diesen 3 Jahren mittlerweile entstanden sind und auch als ja Möglichkeiten, Opportunities für andere Filmschaffende und so weiter, ja, wirklich auch betrachtet wird, worüber ich mich extrem freue, by the way. Genau, und deswegen habe ich mich da jetzt neulich beworben, also, wenn ich sage neulich, vor 2 Tagen,
okay, wow, ja.
als Mentorin, genau, und habe genau diese Sachen als Argumentationsline sozusagen benutzt. Und ich denke mal, die werden dann entscheiden, ob ich bereit bin, als Mentorin gelesen zu werden oder ob sie mich noch als Küken lesen.
Ja, verstehe. Also, Lena Hu, ist sie schon eine Mentorin? Bleib dran.
Genau, stay tuned.
Wir werden es erfahren.
Ja, Cliffhanger.
Ja, wo du gerade über die Türen, die du selber bauen musst, gesprochen hast, ist vielleicht auch eine Frage, okay, wenn man jetzt selber schwarz ist oder POC, dann ist hier irgendwie so der offensichtliche Aufruf, sich so an diese Vereine zu wenden. Aber vielleicht auch für die Menschen, die das nicht sind, also die halt weiß sind, hast du einen Wunsch oder einen Aufruf oder genau, was können die irgendwie machen, damit der Film halt ein bisschen fairer wird?
Das finde ich jetzt eine spannende Frage, weil aus welcher Perspektive quasi heraus? Also sprechen wir jetzt über Filmschaffende, die selber produzieren, oder sprechen wir über Schauspielende, die versuchen, in die Filmwelt reinzukommen, aber trotzdem in a fair manner? Also zum Beispiel, ne, das Bewerben auf Rollen zum Beispiel. Also wenn ich eine Rolle sehe, wo ich rauslese, die suchen eine dark-skinned schwarze Person, weil oft habe ich das Gefühl, machen so deutsche Aufrufe oder Produktionen, also diesen Unterschied nicht, aber schreiben dann irgendwie so ganz konkret rein, zum Beispiel, das ist jetzt eine Person aus Äthiopien und da geboren und whatever, aber ich kriege trotzdem diese Anfrage. So,
yeah.
Dann lehne ich das direkt ab. Das ist für mich als schauspielende Person ein ganz klarer Hebel, um mit einer ganz tiny Aktion von mir die Branche ein wenig fairer zu machen, auch, ne, wenn es nicht in meiner Hand liegt, dass sie mich überhaupt dafür vorgeschlagen haben, kurz.
Ja.
Oder dass die Castenden das immer noch nicht so richtig checken oder die Produktion, wer auch immer da at fault ist. Aber ja, bei so Filmschaffenden würde ich natürlich sagen, ja, nehmt auch gern, also wenn zum Beispiel du eine Produktionsfirma hast oder du gut mit Produktionsfirmen stehst oder so und du weißt, sie suchen Stoffe und du kennst POC, BPOC, Filmschaffende, die schreiben und die schon was produziert haben, dann sag denen doch gerne Bescheid, dass diese Produktionsfirma gerade nach Stoffen sucht und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so dieses Staffelstabmäßige, was ja oft innerhalb derselben Communities weitergegeben wird. Beziehungsweise, wenn wir halt so, ne, historisch zurückdenken, wurde dieser Staffelstab von weißen Cis-Männern an weiße Cis-Männer gegeben.
Yeah. Right? Like, die haben eine prima Community, muss ich sagen.
Correct. Like their community, we're so envious. und ja, dass wir das einfach so ein bisschen nachmachen und praktizieren, sehr, sehr offensichtlich, also so, genau, das sehr so im Vordergrund haben.
Bewusst.
Bewusst, danke, that's the word I was looking for. Genau. Ja.
Ja, vielleicht daran so ein bisschen anknüpfend, was würdest du einer Person, die in deiner Situation ist, aber eben, du hast jetzt irgendwie gesagt, mit 16 oder kamen die Leute vom Jobcenter. Genau, was würdest du der kleinen 16-jährigen Lena, die noch ein richtiges Küken war, so raten aus deiner jetzigen Perspektive?
Ja, es ist wirklich ich, Lena, oder ist eine andere Lena, 16? Frage ich dich. Ob in der Hypothese
ich
gerade.
Ich glaube, das bist du, Lena.
Ach, okay. Ja, aber dann würde ich tatsächlich trotzdem sagen, ja, weißt du, lass es nicht so hart an dich ran, aber geh trotzdem erstmal die Umwege. Mhm. Weil ich bin honestly quite happy, dass ich halt so im Endeffekt über Quereinstiege im späteren Leben sozusagen in die Branche reingerutscht bin oder mich hier reingearbeitet habe, weil honestly, ich glaube auch, dass Schauspiel so einer der Berufe ist, in dem es sich unglaublich auszahlt, wenn du viel erlebt hast und viele verschiedene Dinge, Menschen, Jobs erlebt, gesehen, gespürt hast. Und deswegen, ich bin froh, dass ich erstmal so ein paar Umwege gegangen bin, viel gereist bin, andere Sachen studiert habe. Also ich habe auch vorher, bevor ich diese Theaterpädagogik-Ausbildung gemacht habe, habe ich Germanistik und Literaturwissenschaften halt studiert. Und da habe ich halt auch einfach mich super viel mit Narrativen erzählt, mit Haltung und so weiter beschäftigt. Und das hilft mir auch enorm im Spiel, ja, aber noch mehr im Umgang mit den Skripten, also mit dem Text und auch mit den Synopsen und so weiter. Von daher glaube ich, dass halt alles irgendwo seinen Sinn hat, wenn ich jetzt zu mir, der kleinen Lena, spreche. Wenn es jetzt aber eine Lena wäre, die nicht ich ist und 16 und 15 oder whatever und mit solchen Affirmationen konfrontiert wurde, also mit so negativen Affirmationen, dann würde ich sagen, don't listen to them, please. Tu dir einen Gefallen und ruf heute noch alle staatlichen Schauspielschulen an, die du kennst, vereinbaren da Termine, whatever, ich weiß ja nicht, wie es läuft, hab's ja nie gemacht, wie man dann da zu diesen Sachen eingeladen wird im Endeffekt, right? Aber bewirb dich. So, folg deinem Traum, weil er wird nicht verschwinden. Der wird immer da sein und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 22 bist und irgendwas anderes studierst, wird es wieder hochkommen. So, und dann wirst du alles dafür tun, um auf einmal alles in diese Richtung zu schieben und zu lenken, wo du halt dann jetzt schon sein könntest, mit schon krassen Rollen, mit schon einem großen CV, mit Credits von bekannten IPs, sowohl national als auch international, so, ne? Und das merke ich halt einfach, ist das große Hindernis. Also, dass ich weder die von Deutschland so gewollte deutsche staatliche Schauspielausbildung habe, das ist ein Problem. Und halt auch, dass ich eben nicht die Credits aus einem Tatort zeigen kann, weil ich nicht auf dieser staatlichen Schauspielschule war. Und das ist so ein Teufelskreis, aus dem es schwer ist, irgendwie rauszukommen, habe ich das Gefühl. Und deswegen würde ich sagen, don't listen to them. Do your thing. Also es steckt sowieso in dir. Und Leute, die einen klein halten wollen, die haben selber einen unterdrückten Traum, den sie nicht gelebt haben. Ja.
Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. genau, dann würde ich hier mal so rappen. Mhm. It's a rap.
It's a rap.
Wie wir beim Film sagen.
Yeah.
Und,
no burrito, but a rap.
Ja, danke dir, dass du da warst. War voll schön. Ich freue mich sehr auf unser Screening.
Likewise.
Hoffe, dass viele Menschen kommen.
Dito.
Und generell auf das ganze Jahr Feminist Time Travel.
Voll.
Es ist sehr spannend. Wir haben richtig viele tolle Filme ausgesucht und werden noch viele weitere spannende Gästinnen haben.
Safe. Ich habe gesehen, Ryan Knight ist auch
Ryan
hier.
Knight ist auch da.
Hey, big fan. So, ja. Ich drauf. Finde ich richtig nice. Ja.
Ja,
gute auch. KuratorInnen auch ausgewählt, muss ich an der Stelle auch sagen.
Gut, die KuratorInnen gut kuratiert.
Genau, ja, wirklich. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Also danke auch nochmal für die Einladung und dass ihr mit mir gestartet habt.
Na klar.
Feminist Time Travel ist ein Podcast des ProQuote Film e.V., unterstützt von der Mehrkulturförderung der Berliner Sparkasse. Falls ihr uns unterstützen oder immer up-to-date sein wollt, dann folgt uns doch einfach bei Instagram unter @feministtimetravel, alles aneinander, oder abonniert den ProQuote Film Newsletter. Und kommt natürlich auch gerne zu unseren Screenings, die wir ungefähr einmal im Monat überall in Berlin veranstalten. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion des Podcasts macht das Studio 36. Das Konzept ist entwickelt von Clara Devantier, Irina Thierp und Svenja Heinrichs.